oder die Dinge, die man selbst erlebt hat, anderen nicht überstülpen. Und ich liebe unsere Gruppensessions zum einen, weil wir schon eine Schwarmintelligenz haben, die ist toll und gleichzeitig braucht man auch jemanden mit einer professionellen Sicht auf die Dinge, der dann auch immer wieder individuell auf die Persönlichkeiten eingehen kann. Denn klar, man fühlt sich nicht so alleine, wenn man sagt, ich habe Thema XY, was ist denn eure Erfahrung dazu? Dann kann man das sehr gerne teilen und gleichzeitig muss eben nicht die Erfahrung, die jemand gemacht hat, auf das zutreffen, was bei dir ist, sondern du bist ein individueller Mensch. Da finde ich, bin ich froh, dass ich da auch immer wieder eingreifen kann und sagen kann, ja, super, danke, dass du es teilst und gleichzeitig glaube ich bei dir, Person XY, ne, macht das jetzt Sinn, den und den Weg zu gehen.
Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam erfolgreich selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den Sinn- und persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind.
Okay, let's go. Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Isle of Mind Podcast, gemeinsam erfolgreich selbstständig. Wie du schon hörst, unser Team Takeover geht in die nächste und so wie es aussieht auch letzte Runde. Und heute bin ich hier, ich bin Amelie und ich werde heute die liebe Mel interviewen. Mel, wenn du magst, stell dich gerne mal vor. Und ja, vielleicht magst du auch direkt sagen, worum es heute denn überhaupt geht.
Ja, klar, das kann ich gerne machen. Also erstmal hallo zusammen und schön, Amelie, dass wir beide heute zusammen die Podcast-Folge aufnehmen dürfen. Vor allem auch zu diesem sehr wichtigen Thema. Und ich bin vielleicht das zu Anfang weg, Amelie, einmal gesagt, froh, dass ich das Ganze auch mit dir aufnehme und du mein Interviewpartner bist, weil du im Team so ein toller Ruhepol bist und viel Erdung reinbringst. Und das werde ich heute auf jeden Fall gebrauchen können, denn das Thema ist heute, was unterscheidet Coaching und Therapie. Und das ist gar nicht so leicht. Also per Definition und sogar per Gesetz gibt es definierte Grenzen, die werde ich auch gleich nennen. Und gleichzeitig merken viele, die auch wirklich in der Praxis tätig sind, dass es da immer mal wieder Schwierigkeiten gibt und das Thema in der Praxis dann doch häufig deutlich komplexer ist, als wir denken. Vielleicht noch kurz zu mir, was du auch gesagt hast. Ich bin Melanie aus dem Team. Ich bin systemisch ausgebildeter Coach und Business Coach und bin zusätzlich gerade auf dem Weg, mir meine Approbation als psychologische Psychotherapeutin zu holen.
Genau. Cool, danke Mel für die Vorstellung. Das ist ja dann eigentlich eh perfekt, weil dein Background einfach das eh schon super gut sozusagen mitbringt, dass du über das Thema einfach viel sprechen kannst und das super gut erklären kannst. Genau, ich stelle mich auch mal noch kurz vor. Ich bin Amelie aus dem Isle of Mind Team und ich habe bei uns so eine bunte Mischung eigentlich an verschiedenen Aufgaben mit der Zeit so entwickelt. Ich bin sowohl bei uns im Marketing-Team, eben auch für unseren Podcast zum Beispiel zuständig und die Stories, unser Tracking, aber kümmere mich mittlerweile auch sehr viel im Finanzbereich um unsere Themen wie Controlling und Liquiditätsplanung und sowas. Das heißt, ich kenne mich auch nur sehr oberflächlich aus, was dieses Thema betrifft, das wir heute besprechen. Und deswegen bin ich auch super gespannt, da heute mehr zu lernen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die ich Mel fragen werde. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal und finden heraus, was Coaching von Therapie quasi unterscheidet oder abgrenzt. Also die erste Frage, magst du noch was sagen? Okay, die erste Frage, die ich dir mitgebracht habe, Mel, ist, was ist denn eigentlich Coaching und was ist Therapie? Also wie würdest du die Begriffe erstmal definieren?
Sehr gute Frage. Habe ich mir natürlich gedacht, dass das kommt. Und ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, weil ich finde, ChatGPT ist ein Tool geworden, was viele von uns nutzen und auch viele von uns um Rat fragen. Und werde euch da jetzt einfach mal ganz kurz und knapp die ChatGPT-Definition geben und dann mal gucken, was ich dazu sage. Passt das so?
Mega coole Idee. Ich bin sehr gespannt.
Ich war auch gespannt und ChatGPT hat folgende Definition genannt. Also ChatGPT sagt, Coaching ist eine unterstützende und zielorientierte Methode, um Menschen dabei zu helfen, ihre persönlichen oder beruflichen Ziele zu erreichen. Und er sagt, es konzentriert sich auf die Gegenwart und Zukunft, wobei der Coach als Partner agiert, der den Klienten durch Fragen und Techniken zur Selbsterkenntnis und Handlungsfähigkeit anleitet. Jetzt ein bisschen lang, vielleicht lasse ich nochmal kurz Pause, um das nachwirken zu lassen. Und gleichzeitig kann ich hier schon mal sagen, ich bin so halb zufrieden mit der Definition. Also ich würde dem Ganzen ein Jein geben. Also was richtig ist, ist, dass Coaching Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet. Ich präferiere da den Begriff der Begleitung anstatt des Partners. Das ist jetzt einfach auch nur persönliche Präferenz. Und der Coach begleitet den Klienten und geht davon aus, dass der Lösungsweg schon im Klienten selbst drin ist. Und ich finde das eigentlich auch relativ logisch, wenn wir uns mal überlegen, Amelie, du ja auch, du kennst dich selbst am besten. Du warst dein ganzes Leben immer bei dir. Ja, also niemand anderes hat so viel Zeit mit sich verbracht wie du selbst. Und das gilt für jeden anderen Menschen natürlich auch. Und dementsprechend gehen wir als Coach oder der Coach geht davon aus, die Lösung liegt im Klienten. Und Coaches lernen zum Beispiel auch in unserer Coaching-Ausbildung Fragetechniken. Wie definiere ich denn ein Ziel? Wie bringe ich jemanden auf einen gewissen Weg? Beziehungsweise eben, nee, vielleicht mehr dieses Thema Begleitung. Also ich begleite jemanden. Was in der Definition von ChatGPT nicht stimmt, ist dieses Gerücht, das ist so ein Mythos, den wir hiermit jetzt auflösen können, dass Coaching sich nur auf die Gegenwart oder die Zukunft konzentriert. Also es gibt zum Beispiel eine Technik, die übrigens aus der Therapie kommt, dann aber abgeleitet wurde oder ein wenig abgewandelt wurde, die nennt sich im Coaching Timeline und da können wir auch Meilensteine aus der Vergangenheit rausschreiben, um dann zum Beispiel auch da schon nochmal zu gucken, was für Ressourcen hattest du denn damals und wie können wir die jetzt vielleicht auch implementieren oder auch, ne, wenn man sich Gedanken macht, wir hatten nochmal so eine schöne Podcast-Folge mit Robert über das Thema Gedanken, warum machen wir uns viele Gedanken und da gibt es Gründe, wie zum Beispiel, dass wir uns vor Überraschungen schützen wollen und da ist halt auch so eine Methode, mal in die Vergangenheit zu gucken, wenn man sich ständig Gedanken macht, schaffe ich das, dass man schaut, okay, was habe ich denn alles schon in meiner Vergangenheit geschafft? Das kann Menschen beruhigen, dann zu sagen, ah ja, guck mal, wenn ich das und das geschafft habe, vielleicht kann ich das so ein bisschen auch nutzen jetzt für die Gegenwart, für die Zukunft. Ja, also das ist auch eine Coaching-Methode. Das heißt, es stimmt nicht, dass Coaching nur Gegenwart und Zukunft ist. Ein Coaching soll den Hilfesuchenden quasi in die Lage versetzen, die eigenen Ressourcen zu aktivieren. Also Hilfe zur Selbsthilfe habe ich gerade, glaube ich, schon mal genannt. Und sollte eben idealerweise dazu führen, dass der Betroffene wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten findet und die eigenen Bedürfnisse auch wieder erkennt. Zum Beispiel, soll ich mal ein paar Beispiele nennen, Amelie, oder passt das jetzt?
Ja, gerne. So? Doch, ich würde das schon cool finden.
Okay. Dann also zum Beispiel, wenn man unzufrieden im Job ist oder Probleme mit zum Beispiel der eigenen Führungskraft hat, also vielleicht auch Kommunikationsschwierigkeiten, man traut sich nicht so zu sagen, was ist meine Meinung oder was brauche ich jetzt? Und sowas kann zum Beispiel hervorragend mit einem Coach besprochen werden. Und da kann ein Coach auch mal beratend tätig werden. Also eigentlich sagen wir, Coaching und Beratung unterscheiden sich nochmal, wenn man es ganz genau nimmt. Ich finde aber persönlich, und das lernen wir auch unsere Coaching-Auszubildenden, dass so kleine Impulse, wenn man sie als Angebot formuliert, dem Klienten auch immer wieder weiterhelfen können. Wichtig ist, dass es ein Angebot ist. Wir formulieren ja auch Hypothesen als Coach, denn wir wissen es nicht, der Klient weiß es besser, davon gehen wir aus im Coaching. Und wenn man die nett formuliert, dann können die dem Klienten auch weiterhelfen und der kann die greifen. Man sieht einfach auch zu zweit ein bisschen mehr als selbst. Ne? Ja, also ein Coach kann einfach sehr hilfreich sein, auch als außenstehende Person. Häufig wird ja auch gesagt, so, sonst geh zu deinen Freunden. Ja, Freunde können auch hilfreich sein, aber häufig erlebe ich dann auch, dass Freunde eben so gut gemeinte Ratschläge geben und eben auch viel aus ihrem Leben erzählen. Ne? Also ich, als ich Liebeskummer hatte, habe ich das und das gemacht und das hat mir geholfen. Und manchmal ist es gar nicht das, was dann dein Gegenüber braucht in dem Moment. Und ein Coach ist einfach nochmal jemand, der neutral, außenstehend gewisse Tools beherrscht und dir dann einfach auch nochmal anders weiterhelfen kann als Freunde zum Beispiel.
Ja, voll. Also das kenne ich zum Beispiel von mir auch, dass ich solche Ratschläge dann gebe, die viel mehr meine Perspektive mit einbeziehen. Und ich hatte auch schon öfter den Moment, dass ich mir gedacht habe, ja krass, hier wäre jetzt wahrscheinlich ein Coach, eine super Person, die einfach nochmal rauszoomen könnte mit der Person, mit der ich jetzt quasi gerade spreche, was ich ja als Freund oder als nahestehende Person gar nicht so wirklich so gut kann, weil ich ja einfach eh schon der Person voll nahe stehe und vielleicht auch dann Gefühle mit reinbringen und so weiter. Deswegen, es macht total viel Sinn, was du sagst. Sehr spannend.
Genau, und ganz wichtig an der Stelle ist auch, meistens nutzen Coaches auch psychologisches Hintergrundwissen oder Hintergrundmodelle auch. Also da könnte man jetzt mal sagen, okay, ist Coaching also so eine Psychotherapie-Light, mehr oder weniger?
Ja.
Da ist meine ganz klare Antwort, um dann nochmal einen Bogen zu spannen, was ist Psychotherapie? Nein, also Coaching ist keine Psychotherapie light. Da sind die Grenzen theoretisch klar geregelt. Also man sagt, gesunde Menschen können sich durch Coaching unterstützen lassen, müssen dies meist aber auch privat bezahlen. Kranke Menschen sollten eigentlich von einem Psychotherapeuten behandelt werden. So, aber jetzt kommt natürlich die Frage auf, wie erkenne ich denn, ob jemand gesund ist oder krank ist? Ja, ich finde die Begriffe eh nicht so dolle, aber das lernt man auch im Studium, in der Psychotherapie so, dass wir haben jetzt so eine gaussische Normalverteilung, falls das jemandem was sagt, ne? So eine Kurve. Und da sagt man, alles, was in der Norm ist, ist quasi nicht krank und alles, was außerhalb der Norm ist, ist krank. Und das ist aber einfach schwierig zu erkennen. Also wir können ja nur erkennen, was wir kennen, und wir können nur behandeln, was wir erkennen, falls das Sinn macht. Mhm. Und Coaches und auch Heilpraktiker der Psychotherapie haben häufig keine oder nur wenig praktische supervisierte Erfahrung aus Kliniken, aus Psychiatrien oder ambulanten psychotherapeutischen Praxen. Das heißt, wie sollen sie erkennen, ob jemand gesund oder krank ist oder was für ein Störungsbild jemand hat? Heilpraktiker der Psychotherapie, die kennen sich nochmal aus oder die müssen das ICD-10 beziehungsweise inzwischen ist das ICD-11, das ist so ein quasi so ein Leitfaden, wo gewisse Kriterien drin stehen, wovon man so und so viele ankreuzen können muss, damit man die und die Krankheit diagnostizieren kann. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Schritt. Wir diagnostizieren nicht im Coaching. Es gibt keine Diagnose, und wenn Coaches euch eine Diagnose aufdrücken, dann rennt weg. Ja, das ist so eine Red Flag bei Leuten, die Coaches sind und keinerlei andere. Psychotherapeuten machen manchmal oder geben manchmal auch Coachings. Ja, und Psychotherapeuten, die ausgebildet sind da drin, die können dann natürlich schon auch Diagnosen geben. Aber anders als im Coaching ist die Psychotherapie eine gesetzlich geschützte Profession. Also nur wer über eine Approbation in Psychotherapie verfügt, darf Menschen behandeln und sich Psychotherapeut nennen. Und dann eben auch, ne, mit psychischen Krankheiten nach ICD-10, ICD-11, beziehungsweise in Amerika ist das DSM-5, wo diese Kriterien drinstehen und wo man dann wirklich sagt, okay, so und so viele Sachen müssen abgehakt sein, damit man sagen kann, okay, der hat die und die Diagnose, könnte man ihm geben. Und in Deutschland kann ein Psychotherapeut mit Kassensitz in Deutschland auch das Geld sich für Psychotherapie von den Krankenkassen holen, sodass der Patient eben nicht aus privater Tasche zahlen muss. Also das ist auch nochmal für Leute, die auf die Suche gehen, ganz wichtiges Kriterium. Coaches und auch Heilpraktiker, oder wir stufen nochmal ab, Coaches haben gar keine Heilbefugnis. Ja? Also die dürfen auch nicht diagnostizieren und eigentlich auch keine Krankheiten behandeln. Psychotherapeuten oder Heilpraktiker der Psychotherapie, die dürfen das, sie haben eine Heilerlaubnis, haben aber lange nicht so viel Erfahrung. Kann ich gleich auch nochmal was zu sagen, wie lange das dauert als Psychotherapeut und wie lange als Coach, was man da braucht als Hintergrundwissen. Aber Heilpraktiker haben einfach auch lange nicht so viel Erfahrung, dürfen aber theoretisch auch mit Krankheiten, die behandeln, haben aber häufig auch keine Kassenzulassung oder haben keine Kassenzulassung. Und deswegen muss man beiden privat bezahlen. Psychologische Psychotherapeuten mit Kassensitz, da zahlt die Krankenkasse. Das vielleicht so an der Stelle schon mal.
Ja, super, dass du das auch noch dazu sagst. Also das wusste ich zum Beispiel jetzt auch schon, dass man da nochmal Unterschiede hat, auch was sozusagen die Abrechnung betrifft und wie das dann bezahlt wird oder eben auch übernommen wird. Aber voll gut, dass du es nochmal erwähnst. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen.
Und vielleicht nochmal auch so, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wird man denn eigentlich Psychotherapeut und wie wird man Coach? Ist das auch interessant für uns?
Absolut. Ich hätte jetzt noch eine Frage, was du denn für einen Tipp mitgeben würdest, weil ich könnte mir vorstellen, dass es schon eine Challenge ist, wenn man eben als Coach tätig ist, dann zu erkennen, wenn jetzt jemand zu einem kommt, der eigentlich krank ist, also der sozusagen in dieses ICD-10, ICD-11 Kriterienbild dann reinpassen würde bei einer Diagnose oder wie auch immer man das dann formulieren würde. Ich glaube, man versteht schon, was ich meine. Was würdest du da für einen Tipp mitgeben, wie man da ja irgendwie rangehen kann, dass man die Fühler ausstreckt, um das erkennen zu können sozusagen?
Okay, das würde ich nachlagern. Also ich würde erst noch mal kurz eingehen auf, wie wird man Psychotherapeut und Coach, und dann noch mal, wie erkenne ich, ob jemand gesund oder krank ist?
Ja, was gerne, so? Dann okay. Schnappe ich mir die Frage.
Weil das baut ja so ein Stückchen aufeinander auf. Also es macht mehr Sinn, das so zu beantworten. Also kurz, psychologische Psychotherapeuten haben, es gibt da ein altes System, neues System. Altes System ist Psychologiestudium, also die Leute haben entweder ein Diplom oder ein Bachelor Master, das heißt 5 Jahre studiert und machen dann nochmal eine 3- bis 5-jährige Ausbildung mit Approbationsprüfung am Ende. Nach neuem System ist auch 5 Jahre Studium, danach aber schon die Approbation und dann macht man nochmal 5 Jahre Psychotherapieausbildung. Also um das mal zusammenzufassen, das sind 8 oder 10 Jahre, die man da wirklich reingeht in diese ganzen Dinge und einfach auch dementsprechend viel Expertise hat. Während der Begriff Coach in Deutschland überhaupt nicht geschützt ist. Also jeder darf sich Coach nennen und ein Coach, wie ich schon gesagt habe, darf Krankheiten auch nicht diagnostizieren, geschweige denn behandeln. Also da habe ich gerade schon mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, wenn ein reiner Coach euch eine psychische Diagnose gibt, rennt. Heilpraktiker in Psychotherapie haben eine Heilerlaubnis, aber haben auch lange noch nicht so eine umfangreiche Ausbildung und meist zahlt die Krankenkasse, wie gesagt, auch nicht. Also Heilpraktiker in Psychotherapie, da kenne ich mich jetzt natürlich nicht ganz so gut aus, aber ich meine, die haben, ich habe auch nochmal nachgelesen im Gesundheits, was auch immer. Ich glaube, das sind so 12 Monate Ausbildung als Heilpraktiker der Psychotherapie. Also um das einfach nochmal in Relation zu setzen. Wer auch Psychotherapie geben kann, sind Ärzte. Ärzte mit einer entsprechenden Weiterbildung ist auch nochmal ganz wichtig. Und da wären wir wieder bei dem Thema, wir können nur erkennen, was wir kennen und wir können nur behandeln, was wir erkennen. Und da ist natürlich, es fehlt Coaches und Heilpraktikern häufig an einem Praxisverständnis. Und jetzt die Frage von dir, die super spannend und ganz wichtig ist, wie erkenne ich denn, ob jemand gesund oder krank ist? Ja, das beschäftigt wahrscheinlich auch die meisten Leute. Und ich denke, das erkläre ich am besten mal anhand von einem Beispiel oder auch mehreren Beispielen. Das erste Beispiel ist nicht von mir, sondern von einem Supervisor von mir. Also viele Menschen haben ja zum Beispiel Angst vor Prüfungen. Ja, und zu schauen, woher kommt die Angst? Und das, du, Amelie, auch, ja. Also auch da wieder. Ja, auch die Angst ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, ne? Die Angst, manche Leute kommen vielleicht auch mit einem Coaching-Ziel, von wegen, ich will die Angst weghaben. Auch ganz wichtig, gute Coaches versuchen das dann ein Stück weit zu reframen mit dem Gegenüber. Denn da wieder zu gucken, wofür ist denn die Angst da? Und die kann ja auch was Gutes bewirken. Und wenn wir Angst haben, ist es auch so, dass unser Sympathikus aktiviert ist. Also wir haben ein vegetatives Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus. Und der Sympathikus, der führt auch dazu, dass wir einfach energiebereiter sind. Ja? Unser Körper stellt mehr Energie her und so eine leichte Angst zu haben, so dass man trotzdem die Prüfung noch besteht, ist gar nicht so zum Nachteil. Das hat auch einfach Vorteile. Aber klar, wenn es dann irgendwann kippt und zu viel wird und die Angst zu viel ist, dann kann man mit einem Coach zum Beispiel gucken, woher kommt denn die Angst? Und auch da wieder schauen, okay, was habe ich denn für Ressourcen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auch ein Stück weit wiederzufinden. Das wäre zum Beispiel ein Ziel fürs Coaching. Und wenn diese Angst aber so schlimm ist, dass das Aufschieben von Prüfungen dazu führt, dass zum Beispiel der Lebensplan in Konflikt gerät mit dem, also dass man zum Beispiel von Semester zu Semester im Studium die Prüfungen schiebt, dann wird eine Prüfungsangst pathologisch, also krankhaft. Und dann sollte das in Therapie behandelt werden. Also dann ist das wirklich was Krankhaftes. Vielleicht ein zweites Beispiel noch, damit es ein bisschen greifbarer wird. Leistungssteigerung im Sport. Ja? Also es gibt ja auch Coaches, so Mental, wie nennt man nochmal das? Mental hatten wir auch Leute, die so mentale Trainer, mentale Mentoren, die Sportlern helfen, mentale kleine Blockaden zu überwinden, die Motivation zu steigern, sportliche Leistung zu optimieren. Ja, also das kann ein Coach, das kann so ein Mentor machen. Aber wenn der Sportler dann zum Beispiel unter einer ernsthaften Essstörung leidet, die seine Gesundheit gefährdet, dann gehört das in therapeutische Hände. Also Essstörung sowieso, therapeutisch behandeln. Ein weiteres Beispiel, was ich jetzt aber schön finde zum Thema Coaching, ist das Thema Liebeskummer. Also wer hatte schon alles Liebeskummer? Gerne mal Hand aufs Herz. Aber jeder hatte, oder super viele Leute hatten schon mal Liebeskummer. Und das bedeutet nicht direkt, dass man in eine Psychotherapie muss oder eine machen muss. Im Gegenteil, wir sind eine Solidargemeinschaft und in Deutschland zahlt fast jeder in die Krankenkasse einen gewissen Betrag ein. Und aus diesem Topf wird Psychotherapie eben auch finanziert. Allerdings, und das wissen wir alle, da ist nicht unbegrenzt Geld drin und die Psychotherapie-Nachfrage ist gerade sowieso riesig. Und entgegen von Meinungen, die kursieren bei Social Media, TikTok, Instagram und Co., bin ich keine der Leute, die sagt, jeder braucht eine Therapie. Meiner Meinung nach braucht nicht jeder eine Therapie, sie schadet nicht. Allerdings können Leute, die genug Ressourcen haben, finanziell und auch eigene Ressourcen, bei sowas wie Liebeskummer eben auch zu einem Coach gehen. Da hatten wir schon das Thema mit den Freunden. Ne? Freunde können auch auffangen und helfen. Aber auch da wieder ein außenstehender Coach, wenn es wirklich schlimm wird, der kann dir einfach vielleicht auch noch mal schneller helfen, weil er sich vielleicht auch noch mal besser auskennt mit der Thematik. Vielleicht ist er auch darauf spezialisiert. Und dann kann er auf deine Bedürfnisse eingehen und dich begleiten. Wenn da jedoch tiefe emotionale Wunden sind und du merkst, du gerätst zum Beispiel immer wieder an die falschen Typen oder an die falschen Frauen, ja, dann ist das normalerweise ein Zeichen von Bindungsstörung oder Trauma und dann ist das ein Therapiethema. Nun gibt es natürlich auch Coaches, die sich auf Bindungsthemen spezialisieren und da auch guten Input liefern. Und wenn du merkst, das hilft dir oder den Klienten hilft das, den Coachie hilft das und da verändern sich die Muster nachhaltig, dann ist auch das absolut fein, wenn da ihr da zu einem Coach geht. Ja? Aber wenn du merkst, dass du hast jetzt schon ganz viel über das Thema gelernt und kognitiv, weißt du, hast du dich viel eingelesen und viele Übungen auch schon gemacht, aber es ändert sich einfach nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Traumata eine Rolle spielen. Also dass das Thema ein Trauma mit einem Trauma zusammenhängt. Und ein Trauma hat nichts, aber auch absolut gar nichts in einem Coaching zu suchen. Also ich bin auch kein großer Fan davon, dass Heilpraktiker zum Beispiel solche Themen da ranzulassen oder auch unerfahrene Psychotherapeuten. Denn was machst du, wenn du Übungen machst, die zum Beispiel zu einer Dissoziation beim Klienten führen oder gar zu einer Retraumatisierung? Deswegen lieber Finger weg von Traumaarbeit als Coach sowieso und auch als Heilpraktiker mit Heilerlaubnis. Bitte traut euch nur an solche Themen wie innere Kindarbeit zum Beispiel ran, wenn ihr da entsprechende Zusatzausbildung mitbringt. Das kann sonst echt gefährlich werden. Also das vielleicht noch so zu dem Thema.
Ja, gut, dass du das sagst. Das heißt, es ist irgendwo auch einfach so eine Geschichte wie so Stufen, könnte ich mir das jetzt auch vorstellen. Also je höher die Stufe sozusagen geht, desto wichtiger ist es, dass man sich dann eben entweder vom Coach zum Heilpraktiker für Psychotherapie gibt oder eben dann nochmal zu einem wirklich lizenzierten oder ich weiß nicht, kann man das so sagen, lizenzierten oder einfach einem Psychotherapeuten, approbierten Psychotherapeuten, genau. Kann man das so grob zusammenfassen?
Ja, ich finde das ein schönes Bild, Amelie. Ich versuche das gerade vielleicht noch so ein bisschen genauer nochmal zu schildern. Also mit so Stufen, ne? Dass du sagst, okay, Stufe 1, ich kann mich ja erstmal, weil Therapienachfrage ist so viel und mit vielen Leuten fällt es auch leichter, erstmal zum Telefon zu greifen und einen Coach anzurufen, weil ja auch gewisse, ne, dann Angst, Ängste vor, was steht in meiner Krankenakte und so weiter. Also da vielleicht erstmal Stufe 1.
Und eben auch das Problem, dass man super schwierige auch Therapieplätze bekommt, also es ist ja auch sehr limitiert. Und manchmal ist es vielleicht dann auch eben eine Möglichkeit, dass man erstmal auf einen Coach oder eben einen Heilpraktiker für Psychotherapie zurückgreift.
Ja, absolut. Genau, bin ich voll bei dir. Und das so als Stufe. Und wenn man merkt, es hat mir was gebracht und häufig bringen ja auch Coachings und andere Dinge was, aber ich komme irgendwie nicht weiter oder da ist noch mehr, dann am besten wirklich nochmal einen approbierten Psychotherapeuten zu einem approbierten Psychotherapeuten gehen. So. Und auch der kann dich dann weiterschicken, zum Beispiel zu jemandem, wenn er da vermutet, da ist ein Trauma dahinter, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Muss nicht immer nur ein Trauma sein. Das ist halt einfach gerade auch sehr beliebt, dieses Wort, alltagspsychologisch oder auf Social Media. Da den jeweiligen Experten abgeben, der sich damit einfach auskennt, auch innerhalb des Psychotherapiefaches.
Ja, super, sehr spannend. Und hast du einen Tipp? Also ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man jetzt sozusagen aus der Perspektive eines Coaches darauf guckt, also jetzt angenommen, ich wäre selbst als Coach tätig, dann würde ich mir jetzt, glaube ich, schon noch die Frage stellen, wie gehe ich da dran, wenn ich jetzt einen Klienten oder eine Klientin habe, dass ich mich einfach irgendwie das safe fühle, sozusagen das beurteilen zu können, ob ich da jetzt überhaupt richtig bin mit meinen Skills oder ob ich da irgendwie aufpassen soll. Also vielleicht gibt es auch noch mal so Warnsignale oder irgendwie Zeichen, die du als Tipps mitgeben könntest.
Ja, also was ich Coaches auch schon empfehle, ist zum Beispiel auch einen Anamnesebogen zu haben. Also Psychotherapeuten haben das, einen Anamnesebogen, also bedeutet, man macht sich erstmal einen Überblick oder schafft sich einen Überblick. Also ein Klient kommt, egal zu welcher Berufsgruppe, ja erstmal, man kennt ihn nicht. Das heißt, da sich das Problem beschreiben lassen, Dann vielleicht auch nochmal auf einer Skalenfrage oder auf einer Skala einschätzen zu lassen, wie schwer oder wie belastend empfindet der Patient oder der Klient gerade das Problem. Ne? Von 1 leicht beunruhigend zu 5 unerträglich. Dann vielleicht auch nochmal zu fragen, wen haben Sie denn schon kontaktiert oder um Rat gefragt? Dann auch nochmal abfragen, befinden Sie sich oder haben Sie schon mal eine Therapie gemacht oder befinden Sie sich gerade in Therapie? Weil auch das, Coaching und Therapie Hand in Hand, kann auch sehr effektiv sein. Da ist es wichtig, dass sich meiner Meinung nach eigentlich Therapeuten, Psychotherapeuten mit den Coaches absprechen, wäre die optimale Lösung. Da sind häufig die Psychotherapeuten, die sich so ein bisschen querstellen, meiner Erfahrung nach. Gibt es aber auch bestimmt andere Beispiele oder Leute, die das gerne machen. Genau, also da vielleicht so eine Anamnese, wo man sich so ein bisschen durchschlängeln kann. Vielleicht einfach als Coach mal googeln, Anamnesebogen. Da gibt es auch welche online. Das kann einen Halt geben. Dann eine gute Coaching-Ausbildung, würde ich sagen, beinhaltet das schon auch so ein bisschen, dass man eben guckt, okay, ab wann gebe ich ab, bis wohin kann ich das machen, wie finde ich denn überhaupt raus, mit was für einem Thema gehe ich raus, also auch Positionierung. Deswegen ist das Thema Positionierung und Nischenarbeit auch so wichtig. Also wenn du dich positionierst eben als zum Beispiel jemand, der Leuten aus dem Liebeskummer raushilft, dann und da spezialisiert bist auf das Thema, dann kannst du auch nochmal, hast du viel mehr eine Expertise, kannst dich da auch fortbilden auf diesem Gebiet. Und kannst dann auch viel schneller sehen, okay, bis wohin kann ich arbeiten und bis wohin nicht und da auch deine Grenzen klarer kommunizieren. Deswegen halte ich das für ein wichtiges Thema. Und wenn du eine Coaching-Ausbildung machst, finde ich, ist das auch so ein gutes Merkmal, dass man so ein bisschen was erfährt, auch über Psychodynamiken, über ab wann gebe ich ab oder wie merke ich das, dass ich dann, wenn ich nicht mehr weiterkomme, ab wann gebe ich ab und an wen gebe ich ab? Also auch Netzwerk ist ein ganz wichtiges Thema. Und das vielleicht auch nochmal, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, was man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, zum Beispiel eine Person dissoziiert, ja, dass man sich bitte nicht distanziert, da jetzt auch, ich könnte eigentlich nochmal einen riesen Fass aufmachen, von wegen, was ist eigentlich eine Dissoziation, was ist eine Retraumatisierung, aber ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen falsch.
Mir das auch gerade so, ist das eine blöde Frage, wenn ich jetzt frage, was ist das? Ich bin da auch mit den Fachbegriffen nicht so bewandert, aber wahrscheinlich wäre das jetzt auch was, was den Rahmen hier sprengt, deswegen, wenn jetzt unser Zuhörer, die Zuhörerin nicht wissen, was das ist, einfach mal googeln und nachlesen, oder?
Ja, würde ich jetzt auch empfehlen, vielleicht nochmal, das Gegenteil von Dissoziation ist Assoziation. Damit können mehr Leute was anfangen. Assoziieren tun wir auch alle mal, aber wenn der Klient in eine Dissoziation reinkommt, die länger dauert, dann wird es schwierig. Und eben da schon, wenn du hier zuhörst und merkst, du bist als Coach tätig und weißt gar nicht, wovon ich rede, dann da wirklich nochmal informieren. Also wir können vielleicht da auch nochmal eine Folge zu machen, wobei das natürlich auch den Businessrahmen so ein bisschen sprengt. Wir sind ja jetzt keine Therapie-Podcast, sondern eben jemand, ein Podcast, wo es auch um Business-Themen geht und wie baue ich mir denn was als Coach auf. Aber was ich an der Stelle sagen kann, bitte distanziert euch von den Klienten nicht. Bitte springt da euren eigenen Schatten, seid ehrlich mit euch selbst, erkennt und kommuniziert eure Grenzen und gebt dann den jeweiligen Klienten an Leute ab, die qualifiziert sind. Also zum Beispiel an Psychotherapeuten mit EMDR, die am besten auch EMDR-zertifiziert sind. Also EMDR, vielleicht auch nochmal, es gibt so eine Seite, die heißt therapie.de. Vielleicht können wir die auch nochmal in den Shownotes verlinken bei uns. Genau, und da kann man zum Beispiel als Coach dann auch sich vielleicht ein bisschen connecten, also ein Netzwerk aufbauen von Leuten, wo man weiß, ich kann meine Klienten zur Not da hingeben oder auch telefonieren, ein Gespräch haben, dass die aufgefangen werden. Weil das ist doof. Wenn die dann alleine gelassen werden, dann das macht gar keinen Sinn und das macht auch die Arbeit dann schwerer für Psychotherapeuten. Dementsprechend EMDR ist, vielleicht erkläre ich das auch nochmal kurz, das steht für Eye Movement Desensitization so und Reprocessing auf Deutsch, also heißt auf Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Und die EMDR-Methode, mit einer EMDR-Methode kann man Traumafolgestörungen bei Erwachsenen und auch bei Kindern und Jugendlichen behandeln. Und die Methodik ist auch wissenschaftlich anerkannt, also eine begründete Psychotherapie-Methode. Und nach der Behandlung kann man auch sagen, wissenschaftlich ist es erforscht, 80% der Patienten werden deutlich entlastet durch diese Methode. Und daher, wenn ihr da in diesen Den Link schicken wir euch, wie gesagt, in den Podcast rein. Wenn ihr auf diese Seite geht, da kann man nochmal auswählen und auf EMDR klicken. Da findet ihr dann Therapeuten, die die EMDR-Methode drauf haben und da einfach auch zertifiziert sind. Und das halte ich für ganz wichtig. Baut euch ein Netzwerk auf. Ihr müsst nicht alles können. Nehmt euch den Druck raus. Auch Fehler. Fehler passieren. Auch Psychotherapeuten machen Fehler. Und manchmal führt auch Psychotherapeuten Retraumatisierung oder das ist normal, wir sind alles Menschen, auch Ärzte machen ja Fehler, also darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man dann wirklich auch sich selbst ein bisschen ein Netzwerk schafft, wo man sich aufgefangen fühlt und weiß, da kann ich weitergeben. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Sache an der Stelle.
Ja. Ja, absolut. Und es ist eben auch, wie du sagst, voll in Ordnung, da auch mal Grenzen zu setzen oder eben zu sagen, hey, ich komme hier selbst auch nicht weiter. Und dann eben weiterzugeben. Und dafür ist halt das Netzwerk super praktisch und essentiell, dass man dann irgendwo auch die Möglichkeiten hat, die KlientInnen gegebenenfalls an andere weiterzuverweisen. Voll. Was mir da jetzt noch als Idee oder als Gedanke mitgekommen ist, ist schon jetzt ein bisschen her, aber ich habe es mir notiert, weil du auch auf Coaching-Ausbildung Merkmale sozusagen eingegangen bist, also worauf man denn achten kann, wenn man jetzt überlegt, sich als Coach ausbilden zu lassen, was da wichtig ist. Also du hast schon so ein paar Dinge angeschnitten, falls du da noch weitere Ideen hast, gerne auch noch anschneiden. Und ansonsten hätte ich auch noch eine weitere Frage. Bescheid, ob du dann noch weitere Ideen hast oder Dinge, die vielleicht noch nicht erwähnt wurden gerade eben. Ja. Und wenn das Wichtigste gesagt ist, dann mache ich gern weiter.
Danke, Amelie. Auch für deine Art, ich lieb's. Weil du unterbrichst nicht meine Gedankengänge, ne, sondern lässt mich ausreden. Auch gleichzeitig hebt die Hand, wenn ich zu lange über ein Thema rede. Ne? Das ist ja auch, wenn ich merke bei mir, das ist auch ein emotionales Thema, gehe ich auch transparent dran, weil ich natürlich mitbekomme, dass wir auch immer mal wieder Leute auffangen und da will ich auch mitarbeiten, dass das besser wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch hier in der Podcast-Folge drüber reden. Also deine Frage war, wie man gute Coaching-Ausbildungen erkennt.
Ja, genau. Also welche Tipps du mitgeben würdest, eben auch für die Themen, die du vorhin schon angesprochen hast, im Sinne von, dass man halt auch mitbekommt, wo setze ich meine Grenzen und so weiter. Genau.
Genau, da fangen wir einfach mal direkt an mit dem Netzwerk. Also wenn eine Coaching-Ausbildung zum Beispiel, guckt euch die Trainer an. Ja, sind die Trainer qualifiziert oder ist das eine Coaching-Ausbildung? Da ist der vielleicht selbst ausgebildeter Coach, aber hat sonst keine Qualifikation. Ja, das ist ein großes Indiz. Dann finde ich, ist ein weiteres großes Indiz auch eine Selbsterfahrung. Also, dass man auch mal auf die eigenen Themen schaut. Weil zu häufig denken Menschen eben schon, okay, ich habe ein Thema, bin ich angegangen und jetzt möchte ich da den Leuten helfen. Und das ist auch nichts Verwerfliches, das kann man schon auch machen. Bringt natürlich die Gefahr mit sich, dass man denkt, was für einen selbst funktioniert hat, das funktioniert auch für andere Leute. Und das kann gefährlich werden, weil dann kann das sein, dass man quasi die Schablone, die selbst für einen gepasst hat, die aufdrückt für andere Leute. Das heißt, dass man auch selbst an seine eigenen Themen guckt und schaut, okay, was triggert mich denn, was sind denn Themen bei mir und die bearbeitet. Das machen auch Psychotherapeuten. Also in Ausbildung müssen eben mit einem Supervisor oder mit einem Therapeuten sich zusammensetzen und auch nochmal auf ihre eigenen Themen schauen. Das finde ich ganz wichtig und das fällt mir auch auf, ist in den wenigsten Coaching-Ausbildungen drin. Also da fallen schon sehr viele Ausbildungen raus und gleichzeitig ist Coaching ja nicht gleich Coaching. Also schaut da drauf, was möchte ich denn machen als Coach? Also was für ein Thema interessiert mich? Und dann auch da speziell gucken, okay, was für Ausbildungen gibt es, die vielleicht dann auch spezialisiert darauf sind. Oder wenn du erstmal sagst, ich habe noch gar keine Ahnung von dem Thema, dann nehmt gerne Coaching-Ausbildungen, die nicht schon spezifisch auf eine Sache sind. Ich habe zum Beispiel damals eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, aber auch mit dem Hintergrund, dass ich weiß, ich mache viel verhaltenstherapeutischen Ansatz. Also ne, das ist so, dass das geht dann oder das füllt einfach meinen Werkzeugkoffer noch mal mehr. Das heißt, Coaching-Ausbildungen, die so einen breit gefächerten Werkzeugkoffer euch anbieten und ganz wichtig praktisch. Ich finde Praxis wichtig. So viele Coaching-Ausbildungen haben diese Wochenend-Block-Seminare und ja, dann wird auch in diesen Wochenenden mal trainiert man an sich gegenseitig, aber meiner Beobachtung nach ist es schon so, dass einfach an dem Wochenende das dann sehr viel ist und auch ganz toll und man ist sehr gehypt, wenn man nach Hause kommt und probiert viele Dinge aus und dann fällt das aber auch wieder schnell unter den Tisch die nächsten Wochen. Und dann hat man mit dem Blog-Seminar über das nächste Thema und übt das alte gar nicht mehr. Das heißt, da Coaching-Ausbildungen nehmen, die wirklich einen hohen Praxisanteil haben. Wir zum Beispiel in unserer Coaching-Ausbildung, das war mir wirklich ein Anliegen, dass wir das wöchentlich machen. Ich hätte es mir leicht machen können, sagen können, wir machen nur einmal im Monat. Nee, das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen, dass die Leute trainieren und dann einfach auch besser werden und direkt weitermachen und auch Coaches schon an die Hand bekommen, mit denen sie trainieren können. Also das, finde ich, ist auch nochmal so ein ganz großes Indiz für eine gute Coaching-Ausbildung, wo man einfach mehr von hat. Wir kennen es alle, Studium, oder Amelie?
Auf so ach, voll.
Das wisst ihr noch auch, in eurem Studium.
Ja, also. Ja, total. Und dann wird man irgendwie mit Informationen zugeballert, der Kopf raucht und gegebenenfalls hat man dann sogar noch so Bulimie lernen, ballert sich alles rein, schreibt die Prüfung und am Ende des Tages weiß man irgendwie davon nichts mehr. Und das ist ja gerade, was das betrifft, halt super ungünstig. Also so sollte das halt gar nicht laufen. Ob ich jetzt in einer Prüfung im Studium vielleicht nicht mehr so viel weiß sozusagen, ist ja heute egal. Aber wenn man halt wirklich mit Menschen arbeitet, wo es wichtig ist, dass man das Wissen parat hat, ist es halt super wichtig. Deswegen finde ich, hast du das echt cool gelöst bei unserer Coaching-Ausbildung, dass das nicht so blockweise nur ein paar Mal ist, sondern halt eben auch einmal in der Woche. Während der Ausbildung. Genau.
Man kann sich im Mitgliederbereich auch, also die Theorie, die sowieso im Internet ist so viel drin, das ist natürlich inzwischen auch das nächste Problem, man weiß gar nicht mehr, was davon soll ich glauben und was nicht. Also eher, dass wir zu viele Informationen im Netz haben und gar nicht mehr so richtig separieren können, was kann ich jetzt glauben, was nicht. Aber Theorie ist an für sich da. Ja, und auch viele gute YouTube-Videos, Demo-Coachings. Aber nur weil du gute Demo-Coachings guckst, heißt das noch lange nicht, dass du das selbst kannst. Also man muss es auch selbst trainieren und einen geschützten Rahmen haben, in dem man trainiert wird und auch immer wieder Feedback bekommt. Heißt, wir haben einen Mitgliederbereich mit Videos, mit Skripten, wo man immer wieder reinschauen kann, sich das theoretische Wissen holen kann und dann eben auch diese Woche, zweimal in der Woche haben wir Calls, wo man das Ganze einfach auch trainiert. Einen Trainingscall, der andere ist nochmal ein anderer Call mit Business-Fragen von Simon, die man Simon stellen kann. So.
Genau, ja, also quasi einfach eine super Kombi letztendlich. Genau. Ja, super, Mel. Das waren jetzt auf jeden Fall schon sehr viele, sehr spannende Insights. Ich habe auch schon viel gelernt. Ich hätte jetzt noch eine Frage bei mir stehen. Ich glaube, wir haben eigentlich auch schon einige Punkte aufgegriffen, die damit reinfallen. Aber ich denke, es macht schon noch Sinn, kurz reinzugucken, ob es da vielleicht noch was zu ergänzen gibt. Und zwar die Frage, was macht denn eigentlich einen guten Coach aus? Hast du also, da noch was zu ergänzen?
Ja. Mhm. Für mich persönlich, ich fasse vielleicht doch auch noch mal kurz zusammen.
Ja, gerne.
Auch gerne weg von nur Coach, also Coach, Heilpraktiker, Psychotherapeut. Das gilt für alle diese Leute, die mit Menschen zusammenarbeiten in so einem Heilberuf. Die sollten sich alle stetig fortbilden. Bei Psychotherapeuten ist das geregelt. Die brauchen Punkte, die müssen Punkte sammeln, sonst verlieren die ihre Approbation. Ich finde, das sollte auch bei Heilpraktikern und Coaches irgendwie eingeführt werden. Also eine stetige Fortbildung und auch vor allen Dingen, das vielleicht noch viel wichtiger, ein regelmäßiger Austausch mit einem Supervisor. Also mit jemandem, der einfach schon mal weiter ist als man selbst. Da vielleicht auch kurzer Shoutout an meine Mutter. Also ich bin so sicher in diesen Themen, obwohl ich ja selbst auch noch in Ausbildung bin, weil ich eine wundervolle Mutter habe, die Psychotherapeutin ist für Kinder und Jugendliche und Erwachsene und eben auch MDR ausgebildet. Also da merke ich einfach immer wieder, wie wichtig das ist und sehe das als sehr großes Privileg und merke, wie mich das auch manchmal noch von anderen Leuten abhebt. Einfach, weil ich diesen ständigen Austausch habe. Das ist gar nicht bös gemeint, andere müssen dafür leider zahlen. Aber es ist einfach so, dass Expertise natürlich dafür, das muss man einkaufen und das ist einfach essentiell, um zu wachsen, weil, ja, es gilt eigentlich für alle Bereiche. Supervisor immer holen, regelmäßig. Dann persönliche Dinge, das hatten wir gerade schon angesprochen bezüglich der Coaching-Ausbildung, dass man die bearbeitet hat, beziehungsweise wenn man auch immer wieder es gibt Leute, die sagen, wenn man noch eigene Themen hat, dann sollte man kein Psychotherapeut oder kein Coach oder kein Heilpraktiker werden. Das sehe ich anders, weil ich meine, wir sind alles Menschen. Und jetzt nennen wir mal einen Menschen auf dieser Erde, der alle seine Themen im Leben gelöst hat und nie Herausforderungen und Schwierigkeiten hat. Ja? Was viele Leute vielleicht auch damit meinen, es sollte keine Traumatisierung da sein. Aber das sind ja auch alles Dinge, an denen man teilweise auch Jahrzehnte arbeitet. Ja, wir können von uns selbst nicht verlangen, dass zum Beispiel Glaubenssätze auch, die wir über Jahrzehnte trainiert haben und immer so ein gleiches, ein neuronales Netzwerk auch in unserem Kopf, das ist so internalisiert in uns, da können wir nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich sich auflöst. Wir können nur neuronale neue Netzwerke bilden. Das heißt, Hier ganz wichtig, immer wieder sich selbst reflektieren und selbst an den eigenen Themen arbeiten. Und gerade wenn du merkst, ein Thema triggert dich von einem Coachee, Klienten, spätestens dann ist es Zeit, da reinzuschauen. Also was ich ganz häufig erlebe, ist so ein Nähe-Distanz-Problem auch, gerade bei Coaches, dass zum Beispiel dann sehr nah ranholen, aber dann auf Distanz gehen, wenn man nicht weiterkommt. Also da wirklich auf sich selbst schauen. Und dann vielleicht noch das, was ich gesagt habe, andere Dinge, die man selbst oder die Dinge, die man selbst erlebt hat, anderen nicht überstülpen. Also wir machen ja zum Beispiel auch Gruppensessions innerhalb der Ideation und Creation. Da geht es nochmal um andere Themen. Da geht es ja um das Thema Businessfindung und Businessaufbau. Und ich liebe unsere Gruppensessions zum einen, weil wir schon eine Schwarmintelligenz haben. Die ist toll. Und gleichzeitig braucht man auch jemanden mit einer professionellen Sicht auf die Dinge, der dann auch immer wieder individuell auf die Persönlichkeiten eingehen kann. Denn klar, man fühlt sich nicht so alleine, wenn man sagt, ich habe Thema XY, was ist denn eure Erfahrung dazu? Dann kann man das sehr gerne teilen und gleichzeitig muss eben nicht die Erfahrung, die jemand gemacht hat, auf das zutreffen, was bei dir ist, sondern du bist ein individueller Mensch und ja, es gibt gewisse grundlegende Gesetzmäßigkeiten, die versucht die Wissenschaft ja auch aufzufangen, aber da finde ich, bin ich froh, dass ich da auch immer wieder eingreifen kann und sagen kann, ja, super, danke, dass du es teilst und gleichzeitig glaube ich bei dir, Person XY, ne, macht das jetzt Sinn, den und den Weg zu gehen. Genau, und das Letzte ist eigene Grenzen kennen und ein gutes Netzwerk haben, haben wir gerade schon besprochen, ja. an das man zur Not abgeben kann.
Ja, cool. Hast du nochmal sehr gut zusammengefasst. Danke dir. Ja, super, dann glaube ich, kommen wir auch langsam schon zum Ende unserer Folge. Du hast das mega, mega toll gemacht, Mel. Es ist echt, ich bin immer wieder beeindruckt von dir und wie viel Wissen du hast und wie viel Wissen du jetzt auch in der Folge so komprimiert teilen konntest. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt habe ich noch eine Sache abschließend. Möchtest du noch irgendwas ergänzen oder ein Fazit ziehen oder loswerden abschließend, bevor wir die Folge abschließen?
Ich habe gerade Simon im Kopf, von wegen, wenn ihr Interesse habt an Coaching-Ausbildung, kommt auf uns zu. Also dann sprechen wir mit euch, gucken, ob es passt. Also wir gucken auch wirklich, ob es passt. Wir wollen da niemandem was aufdrücken, sondern wirklich nur, wenn euch das weiterhilft, diese Coaching-Ausbildung. Und gleichzeitig, das ist vielleicht ein Anliegen, was jetzt gar nicht so viel damit zu tun hat. Glaubst du, ich kann das trotzdem teilen, Amelie?
Ja, voll. Was damit?
Ich habe letztens einen Podcast gehört, auch von einer sehr bekannten Psychologin, Psychotherapeutin, und da habe ich gemerkt, mich stört eine gewisse Sache. Zum Beispiel in der Podcast-Folge wurde über Narzissten geredet. Mhm. Und klar, also ich bin einfach kein Fan davon, psychische Krankheiten zu personifizieren. Bin ich gar kein Fan von. Wir sagen ja zum Beispiel auch nicht, jemand, der eine Krebsdiagnose hat, da sagen wir auch nicht der Krebs. So, also kennen wir nicht, ne? Sondern derjenige, der Krebs hat. Und wenn jemand narzisstische Züge hat, und wir haben auch alle narzisstische Anteile in uns, wir haben auch alle ein Ego in uns, das ist auch nicht Schlechtes per se, sondern das hat auch wieder einen Sinn. Und da eben dann diese psychischen Krankheiten aufpassen, dass wir die nicht personifizieren, weil das steckt so Menschen in so Schubladen und dann machen wir die zu. Und gerade auf Social Media werden dann eben Dinge gesagt wie, ja, der Narzisst manipuliert dich, wenn A, B, C oder nimm Finger runter, wenn A, B, C. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, Diagnosen selbst geben ist wirklich kritisch und anderen sowieso nicht, wenn man nicht qualifiziert ist. Das obliegt Psychotherapeuten und Ärzten und die eben eine Ausbildung haben in dem Bereich und eben achtet da auf eure Sprache. Sprache schafft Wirklichkeit und das war jetzt einfach nochmal so ein Anliegen, passend irgendwie ein Stück weit zu der Folge, aber auch irgendwie nicht. Einfach als kleiner Hinweis, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen drauf achtet, wie man Leute, die vielleicht dann eine Schwierigkeit haben, nicht der Depressive nennt, sondern Leute mit Depression, weil das schafft einfach diesen Raum, dass man da, dass es einem auch wieder besser gehen kann und man wieder mehr, oder Dinge in die Hand bekommt, wie man damit umgeht. Genau.
Punkt. Ja. Ja, super. Gut, dass du das nochmal angebracht hast. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass es dann manchmal fast schon in Richtung Buzzwording geht, dass solche Dinge dann eben die Runde machen, wie jetzt der Narzisst oder so. Deswegen, auch für mich nochmal spannend, das sozusagen zu hinterfragen, wenn man da mal drüber stolpert sozusagen.
Ja, genau. Cool. Also auf Social Media, vielleicht noch kurz da, ich benutze den Begriff manchmal auch, wenn ich merke, Leute müssen sich abgrenzen. Also da dieser Begriff schafft natürlich auch, wenn du sagst, ich nehme jetzt mal das Beispiel Alkoholabhängiger, also du bist eine Frau oder der Mann ist alkoholabhängig, du bist eine Frau und du bleibst bei ihm und findest immer Gründe, warum du bei ihm bleibst, dann hilft dieser Begriff der Alkoholiker manchmal zur Abgrenzung. Aber wieder bin ich kein Fan davon. Also in der Therapie selbst, um eine Abgrenzung zu schaffen und zu sagen, so, ich kann dem nicht helfen, der ist Alkoholiker, ich muss das jetzt sehen und mich davon abgrenzen, weil ich als Therapeut helfe in dem Moment dann auch dem Klienten und nicht dem Alkoholabhängigen. Und gleichzeitig, wenn man in der Öffentlichkeit solche Begriffe benutzt, das sind ja Leute, die leiden an gewissen Dingen. Ja, das hat ja auch wieder Gründe, dass sie zu Alkohol gegriffen haben oder da keine andere Möglichkeit gesehen haben. Das ist auch therapierbar und oder ja behandelbar. Man kann mit solchen Leuten denen auch Dinge an die Hand geben. Und mit denen selbst würde ich nicht sagen, sie sind Alkoholiker, sondern das ist einfach ein Tool, wie man Spannung zum Beispiel abgebaut hat oder mit Dingen umgegangen ist. Da gibt es aber eben noch mehr Dinge und versucht davon loszulassen. Also das, da merkt man, wie wichtig der Kontext ist und dass Social Media natürlich mit so kurzen einminütigen Videos oder kurzen 15-sekündigen Videos, da reißt man sowas schnell aus dem Kontext. Da ja. An der Stelle, dass ihr so lange hier dran geblieben seid, weil es viel Rede an meiner Stelle ist, es aber einfach auch ein komplexes Thema.
Alles. Ja, auf jeden Fall ein komplexes Thema und dennoch super spannender Input, den du geliefert hast, Mel. Ich hoffe, wir konnten das Thema ganz gut beleuchten von verschiedenen Blickwinkeln und dass du viel mitnehmen konntest als Zuhörerin, sage ich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, wir machen hier einen Punkt. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Mel, für dein Fachwissen, das du geteilt hast heute. Und dann bis zum nächsten Team Takeover oder dann eben bis zur nächsten Folge von Simon für dich als Zuhörer. Genau. Alright.
Danke, Amelie, auch für deine erdende Art.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch, wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Dafür gehe auf www.isleofmind.academy/beratung und sichere dir jetzt deinen freien Termin. Kein Haken, kein Druck, sondern 100% auf Augenhöhe. Denn unser größtes Ziel ist es, dein unternehmerisches Potenzial zu entfalten, um deinen großen Traum vom eigenen Business endlich wahr werden zu lassen.